SWR 2 aktuell.
Unter anderem mit folgenden Themen. Wenn ein Virus mutiert, neue Sorgen, neue Gefahren. Wir fragen nach bei einem Virologen. Neonazistisch und gewaltbereit. Der Attentäter von Halle erhält die Höchststrafe. Vor dem harten Brexit. Welche Chancen hat noch ein Handelsabkommen mit den Briten? Am Mikrofon ist Josef Karcher. Einen schönen guten Tag. London und der Südosten Englands sind abgeriegelt. Die mutierte Variante des Coronavirus breitet sich dort massiv aus. Europa, mitten in der zweiten Welle, ist in großer Sorge. Inwieweit sind diese Sorgen berechtigt? Darüber habe ich mit dem Virologen Martin Stürmer mich unterhalten. Er ist Labormediziner und lehrt an der Universität Frankfurt am Main medizinische Virologie. Herr Stürmer, wie haben Sie denn diese Nachricht von der neuen veränderten Form des Virus aufgenommen?
Ja, ich habe sie, sagen wir mal so, relativ entspannt aufgenommen in der Form, dass es zu erwarten war, dass über kurz oder lang verschiedene Virusvarianten immer wieder auftauchen werden, weil es in der Natur der Viren liegt, einfach zu mutieren und entsprechend relativ häufig Varianten zu bilden. Was so ein bisschen beunruhigender klang, war so die ersten Einschätzungen der Kollegen in England, dass sie bis zu 70% höhere Ansteckungsrate vermuten. Das wäre natürlich etwas, was wir aktuell in der Situation, wo wir ja insgesamt auch in Deutschland ein sehr hohes Infektionsgeschehen haben, eher nicht brauchen würden.
70% mehr Ansteckungen, sagen Sie, das hätten die britischen Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie kann man überhaupt sowas bemessen?
Ja, das ist genau eben die Frage, ob das in der Praxis tatsächlich messbar ist und in welcher Form die Relation tatsächlich steht. Sie haben halt ein sehr massives Ausbruchsgeschehen in Südostengland beobachtet und konnten sehen, dass eben halt sich diese Variante dort sehr massiv durchgesetzt hat. Das kann natürlich mehrere Faktoren haben. Das muss nicht unbedingt die Variante sein, die sich so viel stärker repliziert oder vermehrt. Es kann natürlich auch insgesamt eine Verhaltensproblematik sein. Also es bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Mhm. Man sollte das Ganze wirklich beobachten. Panik ist hier sicherlich der falsche Weg, aber auch die Option eben zu verhindern, dass eben eine solche doch möglicherweise eben sich stärker vermehrende Variante nach Deutschland kommt, das ist schon nachvollziehbar, dass man da auf Seiten der EU insgesamt auch reagiert hat.
Ja, jetzt hat man reagiert und den Personenverkehr von der britischen Insel erstmal ausgesetzt. Wie beurteilen Sie genau diese Maßnahme? Kann man damit verhindern, dass das Virus, das Veränderte, über den Kanal kommt?
Nein, verhindern wird man das damit nicht können, wenn es nicht vielleicht sogar schon da ist. Wir haben zwar bis jetzt noch keine wirklichen Beweise, dass wir im Prinzip irgendwo diese Variante auch wirklich messbar gesehen haben bei uns in Deutschland, aber sie kann natürlich schon längst unter uns sein. Das würde dagegen sprechen, dass es so eine massive, vermehrungsfreudige Variante ist.
Genau.
Aber durch die Maßnahmen kann man natürlich zumindest das Ganze versuchen, etwas aufzuschieben, dass sich das Virus recht schnell bei uns verbreitet. Aber es kann natürlich auch, wie gesagt, schon zu spät sein.
Das Virus hat sich verändert, das steht jedenfalls fest. Was heißt denn jetzt das fürs anstehende Impfen? Wie breit muss ein Impfstoff, sage ich mal, angelegt sein, dass er auch Mutationen erfasst? Und kann er das, der neue Impfstoff?
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man einen Impfstoff generiert oder produziert und herstellt, der möglichst breit aufgestellt ist und nicht bei der ersten Virusmutante sofort umkippt. Nach bisherigen Aussagen der beteiligten Wissenschaftler scheint der Impfstoff trotz dieser Mutation zu funktionieren. Aber auch da muss man natürlich ein bisschen Zeit abwarten und sich das ganz genau anschauen, wie das aussieht. Ich gehe weiterhin davon aus, dass der Impfstoff funktioniert, weil natürlich auch ein Impfstoff relativ breit oder dieser Impfstoff relativ breit ist. Es ist das komplette Oberflächenprotein des Virus, was da in dieser Messenger-RNA mit kodiert ist, oder ein ziemlich großer Abschnitt des Oberflächenproteins. Damit hat das Immunsystem relativ viele Optionen, passende Antikörper eben zu bilden. Und selbst wenn ein Antikörper vielleicht aussteigt aufgrund einer Mutation, wird es höchstwahrscheinlich eben noch andere Antikörper geben, die einspringen und das Virus weiter in Schach halten können. Aber auch hier müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir da eine 100%ige Entwarnung geben können.
Herr Stürmer, ich will zum Schluss noch mal grundsätzlich fragen, wann und unter welchen Bedingungen mutiert denn ein Virus überhaupt? Es könnte ja schon in Deutschland auch eigenständige Mutationen geben.
Definitiv. Also das Virus mutiert ständig. Es ist einfach in der Natur der Dinge, dass Viren mutieren, weil sie sich damit eben einfach relativ schnell einen Selektionsvorteil, wie wir es sehr gerne nennen, erarbeiten, weil nämlich das Virus sich ja sehr, sehr schnell an die Umgebung anpassen muss. Sie müssen sich überlegen, vor einem knappen Jahr ist das Virus höchstwahrscheinlich aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen und muss sich dann eben entsprechend erstmal richtig optimal anpassen. Und das kann ein Virus nur, indem es recht viel mutiert. Das tut dieses Virus. Und wir sehen hier möglicherweise einfach eine Variante, die sich jetzt hier nochmal in mehreren Mutationsschritten besser an den Menschen angepasst hat.
Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer, vielen Dank. Nach der Entdeckung dieses neuen Coronavirus in Südostengland hat Premierminister Boris Johnson eine Krisensitzung seines Kabinetts einberufen. Es solle vor allem um den internationalen Frachtverkehr gehen, sagte ein Regierungssprecher. Denn mittlerweile ist klar, beim Im- und Export von und nach Kontinentaleuropa herrscht an den neuralgischen Punkten Chaos. Imke Köhler.
In Dover geht nichts mehr. Mit der Schließung der französischen Grenze sitzen die Lkw-Fahrer fest. Auch sie sind von der Entwicklung überrascht worden. Er hätte nach Spanien gesollt, sagt dieser Lkw-Fahrer, aber nun sei alles dicht. Inzwischen parken die Lastwagen auf dem Seitenstreifen der M20, der Autobahn, die von London zum Hafen in Dover und zum Eurotunnel führt. Premier Boris Johnson wollte sich am Vormittag mit seinem Krisenkabinett treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps sagte in der BBC:
Kurzfristig, in den nächsten 48 Stunden oder so, ist das kein Problem, was die Versorgung angeht, aber wir sind sehr, sehr bemüht, die Angelegenheit zu klären. Nur Frankreich hat die Grenze für Spediteure geschlossen. Andere Staaten haben lediglich Flüge gestrichen. Wenn Frankreich das aufrechterhält, ist das ein Problem.
80% der Fracht werde allerdings nicht begleitet, wird demnach also nur in Containern transportiert und nicht von Lkw-Fahrern geliefert. Diese unbegleitete Fracht könne weiterhin transportiert werden, so Shapps. Auch rollt der Verkehr vom Kontinent nach Großbritannien noch. Allerdings glaubt Richard Burnett, der Chef der Road Haulage Association, einem Handelsverband für Straßentransport, dass es trotzdem weitere Schwierigkeiten geben wird.
Was uns Sorgen macht, ist eine Grenzschließung von 48 Stunden zu diesem Zeitpunkt. Auf der britischen Seite werden sich wahrscheinlich mehr und mehr Fahrzeuge stauen und das könnte EU-Spediteure abschrecken, so kurz vor Weihnachten noch zu uns zu kommen und hier am Ende festzusitzen. Das ist wahrscheinlich gerade unser Problem.
Der Lkw-Fahrer Rick Mayo sollte jetzt eigentlich auf dem Weg nach Belgien und Spanien sein. Stattdessen hängt er in Südengland fest. Er kann die Grenzschließung überhaupt nicht nachvollziehen.
Die Situation ist irrwitzig. Als die Pandemie begann, hatten die Lkw freie Fahrt. Ganz ehrlich, Lkw-Fahrer kommen mit keinen anderen Leuten in Kontakt. Im Lkw sind wir allein. Wenn ich von zu Hause wegfahre, treffe ich niemanden mehr für 3 bis 4 Tage. Und auch danach nur sehr begrenzt.
Unterdessen wird weiter erforscht, was es mit der Virusmutation genau auf sich hat. Die Virologin Professor Wendy Barclay vom Imperial College London erklärt, was in diesem Fall außergewöhnlich ist. Diese neue Variante weist eine ungewöhnliche Zahl von Mutationen auf. Normalerweise sehen wir 1 oder 2 Veränderungen, aber diese Variante hat 22 und da läuten die Alarmglocken. Es ist möglich, dass das Virus sich anders verhält, wegen dieser Mutationen.
SWR 2 aktuell, 12.13 Uhr ist das. Es war eines der schlimmsten antisemitischen Verbrechen der deutschen Geschichte. Der rechtsterroristische Anschlag in Halle im Oktober 2019 sorgte weltweit für Entsetzen. Der 28-jährige geständige Täter hatte versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begingen. Er scheiterte jedoch an der massiven Tür. Er schoss daraufhin die Passantin Jana L. und später in einem Dönerimbiss den 20 Jahre alten Auszubildenden Kevin S. Auf der anschließenden Flucht verletzte er weitere Menschen. Seit Juli lief der Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg, der aus Platzgründen in Magdeburg stattfand. Vor einer Stunde fiel das Urteil. Stefan Bringe zu berichtet.
Der Prozess gegen den Attentäter von Halle ist das größte Strafverfahren Sachsen-Anhalts. Nach 26 Verhandlungstagen im Landgericht Magdeburg wurde heute das Urteil verkündet. Das Oberlandesgericht Naumburg folgt den Forderungen der Bundesanwaltschaft. Lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung. Die Jüdin Christina Feist, die den Anschlag auf die Hallische Synagoge am eigenen Leib erfahren hat und jeden Prozesstag verfolgt hat, zeigt sich erleichtert.
Und ich finde, wir haben jetzt einfach insgesamt eine sehr viel lautere Stimme, als ich gedacht hätte. Das tut mir persönlich total gut. Und ich merke auch, dass ich gerade, was so meine Traumaverarbeitung betrifft, sehr viel mehr daraus bekomme, als ich eigentlich dachte. Also ich bin da ein bisschen mit der Einstellung eingegangen, okay, ich ziehe das sozusagen bis zum Ende durch und dann ist es vorbei. Aber ich lerne unglaublich viel dabei und es gibt mir sehr viel mehr, als ich gedacht hätte.
Vor exakt 5 Monaten, am 21. Juli, begann der Prozess gegen den Attentäter von Halle. 45 Nebenkläger waren an der Verhandlung beteiligt. 86 Zeugen und Zeuginnen wurden gehört. Für Erkan Gürgüli, der als Anwalt den Vater des ermordeten Kevin S. vertritt, kam das Urteil nicht überraschend.
Ja, das Urteil, ich gehe mal nicht davon aus, dass Überraschungen vorhanden sind. Es wird die lebenslange Freiheitsstrafe geben, egal ob jetzt noch 50-facher versuchter Mord bleibt oder nicht. Es gibt 2-mal Mord und Mord zieht lebenslange Freiheitsstrafe nach sich. Und was die Sicherungsverwahrung angeht, da hat der Angeklagte drum gebettelt. Ich hatte mir erhofft, dass wir hier neue Erkenntnisse gewinnen, dass wir irgendwas aus dem Angeklagten herauskitzeln. Und da muss man leider resümierend festhalten, auch resignierend, das hat nicht geklappt und deshalb bin ich sehr enttäuscht.
Diese Kritik teilen viele der Nebenkläger auch nach der Verkündigung des Urteils, das der Angeklagte völlig emotionslos im Magdeburger Landgericht aufgenommen hat. Für Max Priworotzki, dem Gemeindevorsteher der Halleschen Synagoge, bleiben nach dem Urteil viele Fragen offen. Vor allem, welche Rolle spielten die Eltern? Was wussten sie etwa vom Waffenbau ihres Sohnes?
Also das Einzige, was ich glaube, dass am 9. Oktober er allein war. Aber die Rolle der Eltern, ich bin absolut überzeugt, dass Eltern, die wussten möglicherweise nicht, dass er am 9. Oktober zugreifen wird, aber dass Sohn war, etwas vorbereitet hat. Ich kann wetten, dass Eltern wussten das bzw. könnten das wissen, wollten möglicherweise das nicht. Das ist genau solche Situation, wie viele Menschen sagen, die wussten nicht, was in der Nazizeit passiert ist, obwohl die Nachbarschaft zu einem KZ lebten. Die wollten es nicht wissen.
Unter dem Motto Solidarität mit den Betroffenen, keine Bühne dem Täter, fordert die Initiative 9. Oktober eine kritische Auseinandersetzung mit dem rechten Anschlag von Halle. Hunderte Menschen versammeln sich deshalb heute vor dem Landgericht Magdeburg und solidarisieren sich mit den Betroffenen, Hinterbliebenen und Opfern.
Soweit unser Bericht über diesen Prozess. Es ist so etwas wie eine never-ending story, eine scheinbar endlose Geschichte. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien für die Nach-Brexit-Ära sind wieder einmal verzögert. Im Europaparlament sieht man deshalb keine Chance mehr, dass ein Handelspakt rechtzeitig vor dem Jahresende noch ratifiziert werden kann. Ganz einfach, die Zeit fehlt, um alles zu prüfen, zu diskutieren und darüber abzustimmen. Wie kann es jetzt noch weitergehen? Darüber habe ich mit Bernd Lange gesprochen, Europaparlamentarier der SPD und Brexit-Experte seiner Fraktion. Herr Lange, es wird weiter verhandelt, obwohl die Vorgabe des Parlaments eine Frist gesetzt hat, die um Mitternacht ablief. Fühlen Sie sich jetzt übergangen?
Nein, nicht richtig übergangen, aber es ist schon eine Missachtung des Parlaments. Wir haben ja gesagt, wir können nur das normale parlamentarische Verfahren durchführen mit einer Ratifizierung in diesem Jahr, wenn eben bis Mitternacht ein Text auf dem Tisch liegt. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz nüchtern gucken, wie es weitergeht. Klar ist aber, dass es eine endgültige Zustimmung des Parlaments in diesem Jahr nicht mehr geben kann.
Welche Möglichkeiten sehen Sie dann noch überhaupt, das Europaparlament irgendwie zu beteiligen?
Nein, wir werden letztendlich über den Vertrag abstimmen, endgültig. Das ist, steht außer Frage. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Verfahren sein wird. Man weiß ja nicht, ob es wirklich noch ein Abkommen geben wird. Man muss das sehen. Und da muss man mal sehen, ob es zum Teil vielleicht vorläufig angewandt werden kann, die Teile, die unmittelbar den Waren- und Dienstleistungsverkehr betreffen. Aber wir werden sicherlich dann sehr sorgfältig das ganze Abkommen bewerten und vielleicht auch das ein oder andere an Nachforderungen stellen, bevor wir dann endgültig zustimmen werden. Also dieser Prüfungsprozess wird auf alle Fälle laufen.
Da wollte ich nochmal nachfragen, würden Sie da mitmachen? Ging es erstmal auch rein technisch eine Übergangslösung herzustellen gewissermaßen, um später dann die förmliche Abstimmung des Parlaments herbeizuführen?
Ja, wir verweigern uns ja nicht praktischen Lösungen. Also wenn es wirklich ein Abkommen geben sollte, dann kann es natürlich nicht so sein, dass es quasi einen Monat einen harten Brexit, No-Deal-Brexit gibt mit all den Verwerfungen und Formalitäten und dann kommt plötzlich Kai aus der Kiste und dann gibt es einen Vertrag. Nein, da muss man eine Übergangslösung finden, das muss flexibel sein. Aber wie gesagt, letztendlich entscheidet das Parlament und wir haben immer noch ein paar Dinge, die wir sehr genau gucken, was die Arbeitnehmerrechte anbetrifft, was die Ursprungsregelung anbetrifft, was den Verbraucherschutz anbetrifft und gegebenenfalls muss noch nachgelegt werden.
Andererseits, Herr Lange, angesichts der Corona-Lage und der neuen Lage durch das mutierte Virus, ausgerechnet in Großbritannien, sollte man da nicht ganz großzügige Konzessionen machen, vielleicht eine Pause generell einlegen, eine Art Auszeit, egal wie lange?
Hätte ich nichts gegen. Allerdings, im Moment lehnt die britische Seite es völlig ab. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man einfach sagt, der Ist-Zustand wird verlängert. Das gibt Ruhe und gibt auch Möglichkeiten angesichts dieser wirklich unsäglichen Corona-Situation in Großbritannien, vernünftig und zeitlich entspannt miteinander zu reden. Aber da liegt der Ball auf der britischen Seite, die lehnen das zurzeit ab.
Hand aufs Herz, Herr Lange, inwieweit rechnen Sie überhaupt mit einer Einigung zwischen der EU und diesen hartherzigen Briten, sage ich mal, Zölle, Corona-Chaos, Grenzchaos, das will doch kein Mensch.
Nein, das will kein Mensch, aber Herr Johnson ist natürlich sehr hoch auf den Baum geklettert, indem er die Souveränität Großbritannien zu hoch gehangen hat, gerade im Bereich Fischerei, im Bereich der Anerkennung europäischer Gesetzgebung. Da kommt er schlecht wieder runter. Es war natürlich ein Fehler, weil wenn man einen Vertrag schließt, dann gibt man immer ein Stück Souveränität auf. Das ist eigentlich der Sinn eines Vertrages. Und das macht ihm, glaube ich, sehr, sehr große Schwierigkeiten. Weiß ich nicht, ob er das schafft. Er ist ja sehr flexibel. Wir haben schon mehrfach gesehen, dass er um 180 Grad sich gedreht hat. Ich hoffe es sehr, im Interesse der Wirtschaft und vor allen Dingen der Menschen auf beiden Seiten des Kanals.
Der SPD-Europapolitiker Bernd Lange, vielen Dank. Wir bleiben beim Brexit. Kürzlich habe ich mit meinem guten Bekannten in London telefoniert. Es war, als die Briten das Corona-Impfen starteten. Ich wollte gratulieren. Er sagte, abwarten. Er hatte recht. Und beim Thema Brexit überraschte er mich mit der Info, dass die Regierung Johnson 50.000 neue Jobs geschaffen habe. Die würden sich ausschließlich mit der Brexit-Papierflut beschäftigen. Vielleicht zieht sich das Ganze deshalb so hin. Mal stehen wir vor einer Einigung, wie es künftig weitergeht, aber dann hat einer der 50.000 wohl einen Halbsatz in den Papieren entdeckt, der alles wieder in Frage stellt. Da kann man in Brüssel schon an den Rand der Verzweiflung geraten. Dazu jetzt die Glosse von SWR-Europa-Korrespondent Stefan Überbach.
Hören Sie das auch, dieses leise Ticken da im Hintergrund? Ja, das ist die berühmte Brexit-Uhr. Sie läuft und läuft und das schon sehr, sehr lange. The clock is ticking, sagt Michel Barnier mindestens einmal pro Woche. Nämlich immer dann, wenn mal wieder eine Gesprächsrunde mit den Briten ergebnislos zu Ende gegangen ist, also ziemlich oft. Dabei ist, wie wir alle wissen, time of the essence. Das heißt, es gibt keine Zeit zu verlieren, denn diese Zeit ist knapp. Erst recht, wenn es um den Brexit geht. Und wenn das einer weiß, dann ist das Michel Barnier. Schließlich verhandelt der Mann nun schon seit fast einem Jahr im Auftrag der Europäischen Union mit der Regierung in London über ein Partnerschaftsabkommen. Er ist also ganz nah dran an der Brexit-Uhr und die zeigt, dass am Jahresende das große Chaos droht. Nämlich ein harter wirtschaftlicher Bruch zwischen der EU und Großbritannien mit Zöllen, Einfuhrquoten, Grenzkontrollen und allem, was sonst noch dazugehört. Es sei denn, beide Seiten würden sich doch noch auf einen Vertrag verständigen, wofür die Zeit bekanntlich, naja, Sie wissen schon, sehr knapp ist. Denn eigentlich müsste das Abkommen längst schon fertig sein, weil, wie wir inzwischen gelernt haben, danach die Arbeit erst richtig anfängt. Hunderte Seiten Vertragstext müssen in alle 24 Amtssprachen der EU übersetzt werden, ins Maltesische zum Beispiel oder ins Slowakische und Slowenische. Erst dann nämlich können die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament grünes Licht geben und die Abgeordneten würden schon ganz gerne wissen, worüber genau sie da eigentlich abstimmen sollen. Übersetzung, Überprüfung, sowas dauert. Deshalb kann das alles gar nicht mehr klappen, wenn der Text nicht spätestens im Sommer fertig ist, hieß es im Sommer. Dann kam der Herbst, inzwischen haben wir Winter und passiert ist nichts. Eine Deadline nach der anderen wurde gerissen. Zuletzt ist heute Nacht ein Ultimatum des Europaparlaments ergebnislos verstrichen. Natürlich, was auch sonst. Beim Brexit hat sich bisher noch jede Zeitvorgabe zuverlässig als Wanderdüne erwiesen. Konsequenzen? Keine. Und Michel Barnier verhandelt, als ob nichts gewesen wäre, wahrscheinlich auch noch im neuen Jahr. Wie soll das gehen, werden Sie jetzt fragen. Die Brexit-Zeit läuft doch bald ab. Keine Sorge, dafür gibt es einen alten europäischen Trick. Zur Not wird die Uhr am Silvesterabend ganz einfach angehalten und dann kann's weitergehen.
Die Glosse von Stefan Überbach. Bringt es zu Ende, das hat Donald Trump zuletzt getwittert. Die Aufforderung galt dem US-Kongress, Republikanern und Demokraten gemeinsam. Und diese taten, was sie tun mussten. Nicht wegen Trump, sondern wegen Corona. Sie verabschiedeten ein 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket. Schecks für Arbeitslose, Unterstützung für Unternehmen, Geld fürs Gesundheitswesen und für die Schulen. Weihnachten vorab für Pandemiegeschädigte. Aus den USA, Sebastian Hesse.
Es war ein monatelanges, hartes Ringen, doch wenige Tage vor Weihnachten konnten sich die Parteien im Kongress auf die neuerlichen Corona-Hilfen verständigen. Als letzte Hürde konnte am Wochenende ein Streit über die Kompetenzen der US-Notenbank, der an dem Hilfsprogramm hing, beigelegt werden. Knapp 900 Milliarden Dollar umfasst das Konjunkturpaket, mit dem die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abgefedert werden sollen. Demokraten und Republikaner verständigten sich auf eine Aufstockung der Arbeitslosenhilfe sowie eine einmalige direkte Hilfszahlung in Höhe von 600 Dollar für Erwachsene und Kinder. Eine vierköpfige Familie erhält also 2.400 Dollar. Der scheidende US-Präsident Trump hatte eine deutlich großzügigere Zahlung von 2.000 Dollar pro Person gefordert. Das Maßnahmenpaket, auf das sich die Parteien Sonntagabend verständigen konnten, sieht zudem Hilfszahlungen für Mieter vor, denen eine Zwangsräumung droht, für in Zahlungsnot geratene Unternehmen, für Schulen und für das Gesundheitswesen. Über das Maßnahmenpaket muss diese Woche noch im Senat und im Repräsentantenhaus abgestimmt werden. Angesichts der Einigung beider Parteien gilt das aber als Formsache. Seit März hatten die Parlamentarier in Washington eine Reihe von Hilfspaketen mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Billionen Dollar genehmigt.
Und damit sind wir bei der Wirtschaft und einer nicht ganz neuen Idee. Am Wochenende hat sie sogar jetzt die CDU aufgegriffen. Online-Händler sollen pro Paket eine Abgabe zahlen. Das Geld soll dann in einen Innenstadtfonds für den stationären Einzelhandel fließen. Normalerweise sorgt so ein Vorschlag für viel Kritik. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, der jetzt im Studio ist, ist das diesmal anders?
Ganz klares Nein. Im aktuellen Fall habe ich einzig und allein den Städte- und Gemeindebund gefunden, der sich halbwegs positiv geäußert hat. Der formuliert das aber auch sehr allgemein. Es könne ein richtiger Ansatz sein, Zitat, über eine neue Abgabe Finanzmittel für die Unterstützung der in Not geratenen Innenstädte und Ortskerne zu erzielen. Das sagt Hauptgeschäftsführer Landsberg. Aber das war es dann auch schon. Wie Sie sagen, es überwiegt auch dieses Mal die Kritik.
Dann schauen wir uns diese Kritik mal genauer an. Warum würde denn so eine Online-Abgabe nicht funktionieren?
Weil ein Ladensterben schon längst eingesetzt hat. Das ist ein langfristiger Strukturwandel. Handelsexperten schätzen, dass bis 2030 kleine stationäre Läden überwiegend ausgestorben sein werden. Corona beschleunigt diese Entwicklung jetzt etwas wie ein Brennglas. Und das lässt sich eben nicht einfach mit einer Online-Bestellabgabe aufhalten. Denn es gibt auch ganz andere Ursachen dafür. Shopping-Tourismus zum Beispiel. Wir fahren immer häufiger in große Einkaufszentren, in Outlet-Stores auf der grünen Wiese, statt lokal einzukaufen. Oder unattraktive Innenstädte, nicht wegen der dort vertretenen Läden, sondern vielleicht wegen der Verkehrssituation, weil es dort keine schönen Plätze zum Ausruhen gibt, kein strategisch günstig gelegenes Café. Das geht ganz, ganz tief hinein in das Thema Stadtplanung und da hilft eben auch keine Abgabe, denn diese Probleme haben vor vielen, vielen Jahren angefangen. Außerdem wirft diese Idee ganz viele Fragen auf. Wieso zum Beispiel sollte ein stationärer Laden, der sich ein gut gehendes Online-Geschäft aufgebaut hat, jetzt auch eine Abgabe zahlen, um die zu unterstützen, die das versäumt haben. Und deshalb lehnen selbst alle deutschen Handelsverbände diesen Vorschlag wieder mal ab.
Wenn das so ist, gibt es denn Alternativen, die sinnvoll wären?
Man könnte zum Beispiel Retouren kostenpflichtig machen. Die Forschungsgruppe Retourenmanagement der Uni Bamberg hat dazu sogar ein Modell entwickelt, gestaffelt nach der Anzahl meiner Bestellungen. Denn bei den großen Online-Anbietern ist dieses Zurückschicken von Waren oft kostenlos. Das führt dazu, dass einfach viel zur Ansicht bestellt und dann wieder zurückgeschickt werden. Da könnte ich wirklich eingreifen und unser aller Einkaufsverhalten vielleicht ein Stück weit verändern. Das wäre aus meiner Sicht deutlich sinnvoller als diese viel diskutierte Online-Paketabgabe. Jetzt schauen wir zum Schluss noch ganz kurz auf den DAX. Der rauscht heute ab wegen der mutierten Corona-Variante in Großbritannien. -4%, das sind 13.070 Punkte.
Das war SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Vielen Dank.